Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema. Unser Thema heute: Wo kommt künftig Wachstum her? Mein Name ist Sven Clausen. Es ist Freitag, der 29. Januar 2021. Corona ist gerade überbordend wichtig, aber Corona wird nicht alles verändern. Auch nach der Pandemie werden einige Megatrends Bestand haben, die unser Zusammenleben und unser Wirtschaften prägen. Und einige dieser Megatrends werden sogar durch die Pandemie noch wichtiger. Was also wird die Wirtschaft künftig prägen? Worauf müssen wir uns auch in Corona-Zeiten einstellen?
Was wir brauchen, ist eine innovationsgeführte Green Deal-Politik, die über eine innovationsorientierte, innovationsoffene und innovationsfördernde Regulierung die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrien stärkt im internationalen Wettbewerb.
Und wir haben eben in den letzten Jahren erlebt, dass das Exportmodell Deutschlands angegriffen wurde von einer Seite, die wir gar nicht kennen. Wir sind hier seit 200 Jahren Weltmeister darin, Produkte zu erfinden, Verfahren zu entwickeln. Wir sind sozusagen Master of the Universe, wenn es ums Produkt geht. Und seit einigen Jahren erleben wir, wie ein wachsender Teil der Wertschöpfung vom Produkt auf die Datenplattform geht. Genau die beherrschen wir aber nicht. Die beherrschen 5 amerikanische Unternehmen.
Das waren erst Werner Baumann, Vorstandschef der Bayer AG, und dann Sigmar Gabriel, Ex-Vizekanzler und Ex-Außenminister und derzeit Vorsitzender der Atlantikbrücke. Wir, das Manager-Magazin und die Unternehmensberatung Roland Berger, hatten die beiden für den Tag nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden zusammen mit rund 100 Unternehmenslenkerinnen und Unternehmenslenkern eingeladen, um über unsere wirtschaftliche Zukunft zu diskutieren. Dritter im Bunde der Referenten, Karim Lakhani, Harvard-Professor und einer der kompetentesten Forscher zu dem Megatrend künstliche Intelligenz. Mein Co-Gastgeber, Roland Berger-Chef Stefan Scheible, und ich saßen in einem TV-Studio in der Nähe des Hamburger Flughafens und hatten das Vergnügen, die Videodiskussion zu moderieren. 2 Stunden lang ging es engagiert hin und her. Ich möchte Ihnen hier heute eine Zusammenfassung anbieten. Es ist ein bisschen länger als üblicherweise, aber ich verspreche Ihnen, es lohnt sich sehr. Den Anfang macht Harvard-Professor und künstliche Intelligenzvordenker Karim Lakhani. Um die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz, Artificial Intelligence, kurz AI, zu verdeutlichen, nimmt sich Lakhani anfangs das Beispiel Ant Financial vor, den zuletzt so stark diskutierten Finanzarm des chinesischen Tech-Riesen Alibaba. Das Gespräch mit Lakhani ist auf Englisch. Bei Baumann und Gabriel wechseln wir dann ins Deutsche.
Plenty of reasons why we are happy and honored to have you here today, Karim. The stage is yours.
Great. Thank you very much. Real pleasure to be here with you. You know, my German isn't as good as your English, so I'll stick to English. But I am thrilled to be with you. I think that the most compelling example of AI usage right now is this company Ant Group now. And if you sort of think about Ant Group, they've been in the headlines recently. But, you know, it starts off as an escrow payment service for Alibaba, but very quickly scales to be serving 1.2 billion customers in a matter of a decade or so. And not only do they do payments, they also do financial services, they do investment banking, they do loans, credit, you name it, they've got everything put together. The amazing thing about this company, though, is that there's only 10,000 people. Only 10,000 people serving 1.2 billion users. Just think about the leverage and scale they have put into place. And this is our story, that data, AI, and digital networks put together are changing the nature of firms, and how we compete, how we operate is going to be radically impacted by this. Of course, Ant Group itself has faced issues, right? They were poised to be one of the biggest IPOs last year, about $300 billion IPO, but then also the Chinese government clamped down on them because they felt like Jack Ma had too much power. So we're seeing sort of antitrust and worries about the rise of these types of large firms in their ability to scale in incredible ways, raising concerns amongst regulators around the world as well. Imagine the typical consumer bank you have interactions with in Germany or in Europe. right? There's no way that they can scale to serving 1.2 billion customers in their same with the same processes. You need radically different processes in order to be able to pull that off. You need to think about a data layer that cuts across your organization, a software-focused operations that takes the data layer, drives algorithms through them, and then makes decisions in an automated fashion across your enterprise. So very large companies from the top down that decide to make the change and then have to do it. This requires courage. This requires bravery. So I think that's what needs to be done.
Ein starker, fast flehentlicher Aufruf Lakanis, das Thema künstliche Intelligenz sehr ernst zu nehmen. Die Diskussion dreht sich dann um die Frage, ob traditionelle Unternehmen, wie sie in Europa und Deutschland in der Mehrzahl sind, überhaupt den Wechsel zu einem datenbasierten Unternehmen schaffen können. Lakani sagt, so eine Geheimwissenschaft sei das gar nicht.
There's no like secret black book that's hiding somewhere. In fact, the playbook for this is very transparent. Everybody talks about it. And it reminds me of what happened in the 70s and 80s around Kaizen and the Toyota production system. Toyota basically was an open book. Anybody could come to Toyota, learn how they did the Toyota production systems and quality control in that model. And General Motors had a partnership with Toyota in California. They had a Fremont plant where Toyota engineers and managers were training General Motors workers on how to do Toyota production system. It took GM 30 years to adopt TPS from a completely transparent process. And to the point where this adopted, but the Fremont plant has now been taken over by Tesla, and Tesla's doing its own thing around that. But you see, the playbook is transparent. Lots of experts around this. The key is courage by senior executives to say, I'm going to make a bet on this, I'm going to adopt this, and I'm going to drive the organization to make this work. What's missing is the vision, right, and a compelling narrative as to how companies can actually make the shift from, sort of a standard, sort of flat organization that does not scale to one that can potentially get into an exponential growth curve. We're not going to be living in a world of less internet, less digital, less data, less AI. I mean, it's just not going to happen.
Der nächste Impulsgeber, Werner Baumann. Der Bayer-Chef steigt ein mit einem Plädoyer für eine global arbeitsteilige Wirtschaft und gegen ökonomische Nationalismen, wie sie derzeit verstärkt diskutiert werden.
Wir sehen ein klares Bekenntnis zu globalen Institutionen. Einige der ersten 15 Executive Orders, die Präsident Biden unmittelbar in Kraft gesetzt hat, ist ein klares Bekenntnis zu dem Pariser Klimaabkommen. Ganz wichtig für uns, ich komme nachher nochmal darauf zu sprechen. Das zweite Thema ist auch das klare Bekenntnis zur WTO. Ebenso wichtig für einen offenen und multilateralen Handel nach vorne. Und warum das so wichtig ist und warum das Thema des Protektionismus überhaupt nicht funktioniert, kann ich Ihnen jetzt gerade vor dem Hintergrund auch der Krise, die wir im letzten Jahr erlebt haben, glaube ich, nochmal an einem ganz guten Beispiel aus unserer Industrie und auch unserem Unternehmen schildern. Das Kontrollieren von Wertschöpfungsketten auf nationaler oder teilweise regionaler Ebene nicht, gerade vor dem Hintergrund der teilweise dramatischen Engpässe von lebenswichtigen Produkten, sei es Medikamente auf der einen Seite oder auch so ganz banale Dinge wie Masken, die wir zu Anfang des letzten Jahres gesehen haben, hat dazu geführt, dass der politische Reflex teilweise war, wir müssen in Kontrolle kommen und um diese Kontrolle zu erreichen, müssen die Wertschöpfungsketten sozusagen zurück nach Hause auf die Scholle kommen. Was bedeutet das jetzt, wenn man das wirklich von A bis Z durchdenkt? Das heißt eigentlich, dass wenn eine Wertschöpfungskette zu einem finalen Produkt führen soll, unter der Kontrolle einer Regierung oder eines regionalen Verbundes wie der EU, dass bis zur letzten Schraube alles innerhalb dieses politischen Systems dann auch hergestellt und produziert werden muss. Das spricht natürlich vollkommen gegen die arbeitsteilige Welt, in der wir bisher gelebt haben. Und es würde auch bedeuten, dass wir, um das herzustellen, signifikant zusätzlich investieren müssten in Infrastruktur, Ressourcen und Kapitalstöcke, die ja bereits an anderer Stelle existieren und vollkommen ausreichen, um den globalen Bedarf zu decken. Das heißt, es wäre eine massive Fehlallokation knapper Mittel, die dann natürlich an anderer Stelle fehlen würden. Und es würde mit all den Problemen kommen, die keiner braucht. Das heißt, weiterer Protektionismus, das Schließen von Grenzen, das Schützen der eigenen Volkswirtschaften und dann, so glaube ich, auch Handelskriege, die sich eher verschärfen würden, als dass sie sich in die andere Richtung entwickeln würden. Wie dramatisch das sein kann, sei in einem einzigen Beispiel geschildert. Wir haben in der Pandemie erhebliche Sorge gehabt, wie wir unsere Lieferketten aufrechterhalten können. Und dann kam es natürlich auch dazu, dass wir gewisse Engpässe gesehen haben. Und diese Engpässe waren weniger dem Umstand geschuldet, dass unsere Lieferanten nicht mehr lieferfähig gewesen wären, sondern sie waren unmittelbares Ergebnis von politischer Aktivität, wo Regierungen die Landesgrenzen geschlossen haben, um potenziell lebenswichtige Produkte für ihre eigene Bevölkerung im Land zu halten. Was sie aber getan haben, ist das Gegenteil dessen, was intendiert war. Sie haben globale Lieferketten, die letztendlich zur Produktverfügbarkeit geführt hätten, unterbrochen und sehen jetzt dieses Symptom und sagen, wir müssen an und für sich mehr davon tun, um letztendlich sicherzustellen, dass unsere Bevölkerung Zugang zu diesen lebenswichtigen Produkten in Krisenzeiten hat. Man kann das viel, viel einfacher lösen über eine entsprechende Bereitstellung von Sicherheitsreserven, die zentral auch auf europäischer Ebene für uns beispielsweise vorgehalten werden, um diese Engpässe smarter und ohne diese massive Missallokation am Ende zu lösen. Was wir brauchen, ist eine offene, auch stärker durch internationale Institutionen gestützte und geförderte arbeitsteilige Welt, so wie wir bis vor 4-5 Jahren ja auch die Entwicklung gesehen haben, dass das jetzt nochmals viel, viel wichtiger ist, sehen wir in der Krisenzeit, wo viele dieser Dinge, die wir für selbstverständlich angesehen haben, nicht mehr funktioniert haben. Deswegen sehe ich das Zeichen der amerikanischen Regierung unter Biden letztendlich sich auch wieder zu öffnen als sehr, sehr positiv, dass wir diese internationalen Institutionen stärken müssen.
Zum Abschluss stellt Werner Baumann eine klare Warnung auf. Wenn Europa seinen Wohlstand wahren will, braucht es Innovationen. Um aber innovativ zu sein, braucht es ein gesundes Maß an Freiheit.
Lassen Sie mich zum Abschluss noch 2-3 Sätze zu Europa und auch der Wettbewerbsfähigkeit von Europa und in Europa basierten Unternehmen, die große Teile ihrer Wertschöpfungskette in Europa haben, sagen. Diese Kapitalallokation in die Vertikalisierung macht keinen Sinn. Gleichzeitig muss man natürlich sehen, wo können notwendige Investitionen für die langfristige Sicherung unserer Wettbewerbsfähigkeit getätigt werden, um auch im internationalen und globalen Wettbewerb mit den Achsenmächten seitens Europa mithalten zu können. In Europa wird der Green Deal proklamiert mit einer letztendlich nachhaltigkeitsgeführten Wachstumsidee. Diese nachhaltigkeitsgeführte Wachstumsidee ist zunächst einmal ein sehr, sehr gutes Konzept, aber es muss mit den richtigen Rahmenbedingungen letztendlich dann auch zum Erfolg geführt werden. Und diese Rahmenbedingungen sind ganz speziell nicht die neue und stärkere Akzentuierung von Handelshemmnissen, Stichwort Cross-Border Adjustment Tax oder ähnliche Dinge, die letztendlich unsere Märkte abschotten und natürlich dann auch zu entsprechenden Retaliierungseffekten auf der anderen Seite führen werden, ob es nun die Amerikaner oder die Chinesen sind. Was wir brauchen, ist eine innovationsgeführte Green Deal Politik, die über eine innovationsorientierte, innovationsoffene und innovationsfördernde Regulierung die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrien stärkt im internationalen Wettbewerb.
Der nächste Impulsgeber, Sigmar Gabriel. Dem Ex-Vizekanzler und Ex-Außenminister merkt man an, dass er seine Thesen unabhängig von Partei- oder Regierungsraison formulieren kann.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe eben auch interessiert zugehört in den beiden Vorträgen. Ein bisschen will ich mal anknüpfen bei dem, wo Herr Baumann gestartet ist. In der Tat glaube ich auch, dass es ja doch ein bisschen erschreckend ist, wie auch ein Land wie Bundesrepublik Deutschland, eine Region wie Europa, jetzt der politisch motivierten Verkürzung von Wertschöpfungsketten das Wort redet, obwohl das die Grundlage unseres ökonomischen Erfolgs ist. Ich kann verstehen, dass Menschen Sorge haben, dass die Pandemie darauf hinweist, dass bestimmte medizinische Hilfsmittel bis hin zu Paracetamol, wo wir die Hilfsstoffe aus Indien brauchen, nicht ausreichend vorhanden sind. Aber ich würde auch sagen, dass das ja nicht dazu führen darf, dass man sich aus der internationalen Arbeitsteilung verabschiedet, weil genau das ist ja die Grundlage des ökonomischen Wohlstands und der sozialen Stabilität in Deutschland seit vielen Jahrzehnten. Allerdings muss man, glaube ich, sagen, dass die Pandemie eine Entwicklung beschleunigt hat, die es ohnehin schon gab. Für mich ist ohnehin das Virus bei aller Besonderheit und bei den dramatischen Folgen, die es für Gesundheit und das Leben vieler Menschen hat, auch so etwas wie ein Brandbeschleuniger von Entwicklungen, die es vorher schon gab. Und wir haben eben in den letzten Jahren erlebt, dass das Exportmodell Deutschlands angegriffen wurde von einer Seite, die wir gar nicht kennen. Wir sind hier seit 200 Jahren Weltmeister darin, Produkte zu erfinden, Verfahren zu entwickeln. Wir sind sozusagen Master of the Universe, wenn es ums Produkt geht. Und seit einigen Jahren erleben wir, wie ein wachsender Teil der Wertschöpfung vom Produkt auf die Datenplattform geht. Genau die beherrschen wir aber nicht. Die beherrschen 5 amerikanische Unternehmen. Und wenn es nach dem Willen des chinesischen Staatspräsidenten geht, doppelt so viel chinesische bis 2025, 2030. Und natürlich ist das eine große Gefahr für so einen Standort wie Deutschland und Europa, dass wir quasi auf eine ganz andere Form, als wir das gewöhnt sind, zur verlängerten Werkbank werden. Und die einzige Chance in der Tat, sich mit der Industrie und den Forschungseinrichtungen über die Frage zu verständigen, wie muss eigentlich der Regulierungsrahmen, auch der Förderrahmen aussehen, der bei uns eine aktivierende und innovationsfördernde Standortpolitik ermöglicht. Industriepolitik heißt ja nicht, der Staat kauft Unternehmen und will der bessere Unternehmer sein. Dieses seltsame Missverständnis ist in den letzten Monaten ja teilweise entstanden, sondern das bedeutet ja, wenn man mal die Amerikaner sich anschaut, die zwar öffentlich über die Freiheit der Märkte reden, sozusagen in der Realität, aber sehr viel dafür tun, dass die politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden, durch die amerikanische Unternehmen den Weltmarkt beherrschen können, dann heißt Industriepolitik, dass ich von der Forschung über die Steuergesetzgebung bis hin zu Fragen der Regulierung, des Verteidigungshaushaltes, mir überlege, welche Instrumente an Regulation, an Förderung, an Incentives, an mittelfristiger Finanzierung muss ich eigentlich bereitstellen, damit ein Biotop sich so entwickelt, dass es eine Chance auf globale Marktbeherrschung in der Welt hat.
Gabriel ist inzwischen Vorsitzender der Atlantikbrücke, deren Aufgabe es ist, das amerikanisch-deutsche Verständnis zu fördern. Dass Amerika unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden wird wieder verstärktes Interesse an Europa haben, so Gabriel. Aber nur, wenn Europa auch wirklich etwas zu bieten hat.
Wir haben in den Vereinigten Staaten wieder einen Präsidenten, der Interesse an der Zusammenarbeit hat, nicht aus sentimentalen Gründen und nicht, weil der besonders nett zu uns Europäern sein will, sondern weil er, anders als sein Vorgänger, weiß, dass in der Welt des 21. Jahrhunderts selbst das große Amerika die Weltordnung nicht alleine bestimmen kann und auch nicht in der Balance halten kann. Er braucht Alliierte und Partner. Und deshalb haben wir wieder jemanden, der auf solche Allianzen Wert legt. Das Erstaunliche bei Donald Trump war ja, dass er der bislang einzige Präsident war, der den eigentlichen Unterschied Amerikas zu China und Russland völlig ignoriert hat. Und dieser Unterschied besteht eben darin, dass die Vereinigten Staaten die einzige Supermacht waren nach dem Zweiten Weltkrieg, die in der Lage waren, Allianzen zu bilden. Das ist der eigentliche Multiplikator amerikanischer Macht in der Welt gewesen. Es gibt bis heute keinen Alliierten Chinas und auch keinen Alliierten Russlands. Es gibt Abhängige, aber keine Allianzen. Ausgerechnet die hat der amerikanische Präsident Trump sozusagen in den Orkus geworfen. Und wir haben jetzt wieder jemanden, mit dem nicht etwa die Konflikte alle weg sind, will gleich ein paar davon nennen, aber wo wir endlich jemanden haben, mit dem es sich wieder lohnt, zu verhandeln und bei dem Kompromisse möglich werden. Die Konflikte, die wir mit Amerika haben, haben jedenfalls in der Substanz nicht allzu viel mit der Frage von Donald Trump zu tun, sondern mit der Veränderung der Welt und der amerikanischen Sichtweise darauf. Die Amerikaner haben seit geraumer Zeit, lange vor Donald Trump, den Eindruck, dass sie imperial overstretched sind, dass sie zu ausgedehnt sind und dass ihnen dann die Kraft fehlt, sich auf den eigentlichen neuen Wettbewerber zu konzentrieren, und das ist China. Die Amerikaner haben viel früher als wir gemerkt, dass 600 Jahre Europa-Zentriertheit in der Welt erstmal unwiderruflich vorbei sind. Seit der Entdeckung des Seewegs nach Amerika, eigentlich dachten die Europäer, ja, sie finden Indien, aber seit der Entdeckung Amerikas war der Atlantik so das Gravitationszentrum der Welt. Hier ist sozusagen, sind die wesentlichen Handelsströme erfolgt. Hier sind die politischen Mächte beheimatet gewesen. Hier waren die militärischen Achsen der Welt. Von Europa mit der Aufklärung, mit der Französischen Revolution, aber auch dem Kolonialismus natürlich und allen Weltkriegen, die von hier ausgingen. Aber Europa war das Gravitationszentrum der Welt. Und das ist vorbei. Diese Achsen sind gewechselt in den Indopazifik und das ist doch ganz normal. Dort lebt mehr die Mehrheit der Weltbevölkerung. Dort wird inzwischen der Großteil des Weltsozialprodukts hergestellt. Da sind die meisten Nuklearmächte. Da sind von, glaube ich, 33 Megacities sind über 20 dort. Und Amerika konzentriert sich darauf, was zur Folge hat, dass sie weniger europäisch sein werden, als wir das gewohnt sind. Und zwar ganz egal, wer der Präsident ist. Und dass sie mehr pazifisch werden. Das war Obama, der als erster amerikanischer Präsident gesagt hat, Amerika ist eine pazifische Nation. Alle anderen amerikanischen Präsidenten haben immer von der transatlantischen Nation geredet. Obama hat den Pivot to Asia zum Ziel erklärt. Und dabei wird es auch bleiben. Wir werden also nicht einfach zurückgehen können in die guten alten Zeiten transatlantischer Partnerschaft, sondern der neue amerikanische Präsident wird eine neue Form von Partnerschaft fordern, bei der Europa wesentlich mehr Verantwortung tragen muss. Und die übrigens nur dann für die Amerikaner auf Dauer von Interesse ist, wenn wir ökonomisch und wenn wir technologisch was einbringen. Ich will mal über die militärische Seite der Partnerschaft gar nicht reden, weil die in Europa noch eine ganze Weile dauern wird. Aber sagen wir mal, ein Land, eine Region wie Europa, ein Land wie Deutschland, das in dem neuen Kalten Krieg USA-China überhaupt nichts einzubringen hat, das ist natürlich auch für einen an Allianzen und an Europa interessierten amerikanischen Präsidenten letztlich nicht allzu viel wert. Am Ende des Tages wird es darum gehen, was bringen wir Deutschen und für Europäer in diese transatlantische Partnerschaft an Gewicht ein? Und das ist zuallererst ökonomisches und technologisches Gewicht. Wir dürfen nicht darauf hoffen, dass jetzt neue Freihandelszeiten ausbrechen. Die außenpolitische Führungsrolle der Vereinigten Staaten wird in Teilen nicht so schnell wieder zurückkommen. Sie wird wieder sichtbarer werden, aber ich glaube, dass die Rolle der Vereinigten Staaten doch deutlich geschwächt ist und Biden weiß das auch und wird hier viel Kraft und Energie in diese internationale Partnerschaft packen. Da hat Europa und Deutschland eine Chance. Das beginnt im Klimaschutz, in der Energiepolitik, übrigens auch, um solche Konfliktfelder wie Nord Stream nicht eskalieren zu lassen. Je mehr wir an Partnerschaften in dem Bereich Energie und Klimaschutz anbieten können, zum Beispiel im Bereich von Innovation bei Wasserstoff, desto unwichtiger wird der einzelne Konfliktfall. So hat mal Ronald Reagan zum Beispiel die Sanktionen gegen das Mannesmann-Röhrengeschäft aufgehoben. Es ist ja nicht so, dass Nord Stream die erste Sanktion ist gegen eine deutsch-russische Erdölpipeline. Die gab es schon seit 1962, solche Sanktionen. Und wenn klar war, dass die gemeinsamen Interessen viel größer sind, dann spielten solche Einzelfälle keine Rolle. Ich glaube, dass wir weit weniger Drohungen mit Sanktionen erleben werden als in der Vergangenheit. Aber eines der großen schwierigen Themen wird China bleiben. Und das liegt eben daran, dass die Sicht auf China in den Vereinigten Staaten eine andere ist als unsere europäische. Für die Vereinigten Staaten ist China der große Konkurrent, wenn es um die Weltordnung geht, wenn es um Supremacy geht. Und zwar erstmal technologisch, aber natürlich in der Folge auch ökonomisch und militärisch. Für uns Europäer ist das anders. Für uns ist China natürlich auch eine Diktatur, zu der wir in Opposition stehen. Aber China ist natürlich für uns gleichzeitig ökonomischer Partner, so eine Art Frenemy. Da war das mit der alten Sowjetunion einfacher. Da gab es einen Zaun, da war klar, hier sind die Guten, da sind die Bösen. Und wir haben uns auch noch bis auf ein bisschen Energieaustausch technologisch viel überlegener empfunden und waren es ja auch. Das wird China anders. Und jetzt wird es auf die Frage ankommen, kann man die Amerikaner davon überzeugen, dass ein Bündnis USA, Europa, Australien, Japan, Südkorea, Neuseeland die Chance hat, zumindest das ökonomische Verhalten Chinas zu verändern, sie zum Beispiel zur Reform der WTO zu bringen, endlich aufzuhören, damit zu erklären, sie seien zwar eine Marktwirtschaft, aber ein Entwicklungsland, und sich sozusagen an die Spielregeln zu halten? Oder sind die Amerikaner weiter der Überzeugung, dass nur Decoupling die richtige Strategie ist? Dann wird es schwierig für uns. Entkopplung von China, das ist ein Projekt, bei dem wir nur Verlierer sein können. Wobei ich politisch auch Fragen habe, ob es eigentlich möglich ist, ein 1,4 Milliarden Volk sozusagen unter Hausarrest zu stellen. Ich vermute, das wird auch nicht funktionieren. Das bedeutet, wir werden als Europäer weiter Konflikte haben mit den USA, aber wir haben jemanden, mit dem wir sozusagen über gemeinsame Interessen reden können und dann hoffentlich auch wieder zu gemeinsamen politischen Lösungen kommen. Eine zum Beispiel könnte sein, der Seidenstraßeninitiative der Chinesen mal was Eigenes entgegenzusetzen als Wettbewerb der Zentralasiens und Afrikas. Und es ist ja abenteuerlich, dass selbst eine Schienenverkehrsverbindung von Belgrad nach Budapest nicht etwa durch die Europäische Union finanziert wird, sondern durch China. Das heißt, Europa muss aufpassen, dass wir auf der einen Seite an Gewicht zulegen, insbesondere an technologischem Gewicht. Auf der anderen Seite wird von uns erwartet werden, dass wir, sagen wir mal, in diese Allianz von demokratischen Industriestaaten mit den USA erneut eintreten und uns nicht neutral verhalten. Ich glaube, dass das auch notwendig ist, aber die Zeiten werden für Europa anstrengender. Auch, weil wir es nicht mehr so einfach haben wie in den letzten 4 Jahren. Da konnten wir immer auf einen zeigen, der an allem schuld war. Und jetzt werden die Amerikaner uns fordern. Und die Tatsache, dass sie sich aus Europa, aus dem südlichen Mittelmeer, aus Afrika, aus Arabien, aus dem Mittleren und Nahen Osten schrittweise zurückziehen, führt natürlich dazu, dass die Frage kommt, wollen wir das eigentlich den autoritären Mächten überlassen, die überall versuchen, das Vakuum, das Amerika produziert, zu füllen? Der Iran, die Türkei, Russland, andere? Oder wollen wir aus der Zuschauerrolle raus und selbst einen Beitrag dafür leisten, dass Europa in diesen Regionen sozusagen Beiträge zur Konfliktlösung bringt? Und die werden dann nicht nur Entwicklungshilfe sein, sondern da geht es manchmal auch um harte militärische Auseinandersetzungen. Und das ist ein Thema, das vor allen Dingen in Deutschland ja hoch umstritten ist. Aber auf Dauer werden die Franzosen nicht mitmachen, dass sie kämpfen und wir fotografieren in der Luft. Also das wird auch auf uns zukommen. Die Amerikaner werden diese Aufgaben in unserer unmittelbaren Nachbarschaft nicht mehr für uns lösen. Die Zeiten sind vorbei, in denen wir quasi uns raushalten konnten, weil jemand anders da war, der jede noch so schwierige, manchmal auch schmutzige Aufgabe übernommen hat. Das wird schon ganz schön herausfordernd werden, technologisch, ökonomisch, aber auch geopolitisch und militärisch. Soweit erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herr Gabriel, ganz herzlichen Dank für die Schneisen, die Sie uns da durch die Geopolitik und durch die geopolitische wirtschaftliche Lage und Situation geschlagen haben. Ich binde das mal zusammen und verbinde das mit einer ersten Frage an Herrn Baumann. In welche Richtung denken Sie, wenn Sie an Innovation denken, und wie viel wird davon in Europa stattfinden?
Ja, also Kapital und Intellekt sind ja flüchtige Tierchen. Das heißt, das Kapital und auch die Brainpower, die gehen dahin, wo die besten Voraussetzungen sind. Wir sind in Europa beheimatetes Unternehmen. Ein großer Teil unserer Wertschöpfung liegt nach wie vor in Europa. Und wir würden liebend gerne mehr machen, nicht nur in Europa insgesamt, sondern auch in Deutschland, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Das heißt, wir stehen zu unserem Wort, auch Europa mit dem, was wir beizutragen haben, zu stärken. Und da gibt es ein paar ganz, glaube, wichtige und interessante Dinge, die wir tun können. Ich fange mal bei der Biologie an. Und die Biologie kommt automatisch auch im gleichen Atemzug mit Artificial Intelligence, weil das eine und das andere hochkomplementär zueinander sind. Und wir stehen mit der sogenannten Biorevolution am Beginn eines Zeitalters, bei dem die Veränderungen so groß sein werden wie damals die Erfindung des Buchdrucks. Was bedeutet das? dass die Möglichkeiten, die wir haben, mit der Biologie und der vollkommen anderen Art der Analyse über Artificial Intelligence Krankheiten zu heilen, bessere Agrarprodukte herzustellen, nachhaltiger zu wirtschaften und diese Produkte und Lösungen dann letztendlich auch, was die globale Wertschöpfung angeht, mit großen Teilen der Wertschöpfungskette in Europa beheimatet zu haben, die werden funktionieren, wenn wir ein innovationsoffenes und freundliches regulatorisches Umfeld haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann passiert das so ähnlich wie mit der roten Biotechnologie vor 30 und 40 Jahren. Die rote Biotechnologie ist deswegen in die USA abgewandert und hat dort große, sehr, sehr potente Wettbewerber im Pharmabereich letztendlich erst ertüchtigt, weil das regulatorische Umfeld und natürlich auch die Finanzierungsmöglichkeiten dort ganz andere waren als in Europa. Und Herr Gabriel hat das ja vorhin auch angesprochen. Das ist das, was wir als Unternehmen tun können. Wir sind sicherlich im Bereich der Lebenswissenschaften ein wichtiges Unternehmen für Europa, weil wir in einigen Bereichen Schlüsselkompetenzen haben, die letztendlich außerhalb Europas nur auch mit marktführenden Unternehmen entweder in den USA oder in China beheimatet sind.
Jetzt ist es ja so, dass zwei der Anbieter, die den Covid-19 oder die einen Covid-19-Impfstoff hergestellt haben, in Europa, sogar in Deutschland beheimatet sind, BioNTech und CureVac. Und das führt ja in der breiteren interessierten Öffentlichkeit dazu, dass man das Gefühl hat, läuft doch eigentlich ganz gut. Wir sind bei Zukunftstechnologien dabei und regulatorisch scheint das auch kein Problem zu sein.
Ja, das ist sicherlich richtig. Jetzt muss man das ein bisschen trennen. Hier haben wir eine neue Technologie, die jetzt im Wesentlichen durch die klinischen Prüfungen und Standardprozesse gehen muss, die teilweise auch beschleunigt werden können. Es ist aber gleichzeitig so, dass die BioNTech natürlich auch einen amerikanischen Partner hat, um letztendlich die Reichweite, die sie brauchen, wenn sie skalieren, überhaupt zu ermöglichen. Und das kann eine kleine Firma nicht. Wir tun das Gleiche mit der CureVac. Sobald die CureVac ihre Vakzine durchentwickelt hat und sie letztendlich in die Zulassung gehen, wird Bayer sozusagen Gewehr bei Fuß stehen, um dann die CureVac darin zu unterstützen. Aber es sind zwei sehr, sehr gute Beispiele. Es sind allerdings auch nur zwei Beispiele und viel zu wenige für die Wirtschaftskraft und letztendlich auch die Stärke unserer gesamten Volkswirtschaft.
Die Frage, die sich dann in der Diskussion auftat und die natürlich an Sigmar Gabriel gehen musste: Wenn die Politik derzeit einen so starken Einfluss hat, hat Europa mit seinen demokratisch austarierten, aber eben auch umfangreich abwägenden Institutionen überhaupt eine Chance gegen die brachial schnellen Entscheidungsstrukturen, vor allem in China, aber auch in den USA?
Naja, ich habe erstmal meine Zweifel daran, ob wir bei der kurzfristigen Sicht auf die Erfolge Chinas eigentlich richtig liegen. Noch ist es so, dass fast das gesamte chinesische Wachstum gebraucht wird, um die Schäden an Gesundheit und Umwelt, die dabei in China angerichtet werden, zu bezahlen. Das ist eine Aussage der chinesischen Umweltbehörde. Und es ist ja scheinbar so, dass beispielsweise im Bereich industrieller Fertigung im Automobilsektor die amerikanische Automobilindustrie jetzt nicht die ist, die weltweit durchschlagenden Erfolg hat, sondern eher die deutsche. Also ich will das mal ein bisschen relativieren. Ich glaube, erstens, dass Herr Baumann natürlich recht hat, Unternehmensleitungen und Unternehmen können nicht Ersatzpolitik spielen. Ich finde das immer ein bisschen seltsam, wenn jetzt in der Öffentlichkeit verlangt wird, dass Unternehmen das durchsetzen sollen in anderen Ländern der Welt, wozu die dortige Politik offensichtlich nicht bereit ist und bei der die europäische und deutsche Politik auch nicht in der Lage ist, die Länder davon zu erzeugen. Wir hatten im letzten Jahr eine aufgeregte Diskussion darüber, ob Siemens eine Signaltechnik liefern darf in Australien für eine Schienenverkehrsverbindung, auf der Kohle gefördert und transportiert werden darf. Also wir kriegen Australien nicht dazu, eine ambitionierte Klimapolitik zu machen. Wir kriegen das als Europäische Union nicht hin. Und jetzt soll sozusagen Siemens das Problem lösen, indem es sagt, solche Geschäfte mache ich nicht mehr. Das kann man alles machen, aber wenn man das auf die Spitze treibt, dann, glaube ich, überfordern wir einfach Unternehmen. Ich kann deswegen verstehen, dass Unternehmen da, auch was ihre politischen Stellungnahmen angeht, jedenfalls wenn sie global tätig sind, sich erstmal mit ihren heimischen Regierungen über die Frage unterhalten, was in bestimmten Ländern zu tun und zu lassen ist. Zweitens, natürlich gibt es sozusagen harte Facts, bei denen man einen Innovationsstandort interessanter machen kann. Wir sind einfach mit der Unternehmensbesteuerung in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig. Die letzte große Unternehmenssteuerreform hat Gerd Schröder mit Rot-Grün 2002 gemacht. Danach ist nur ein bisschen rumgedoktert worden. Aber inzwischen sind wir beim Wettbewerb um Investitionen eben zurückgefallen. Das wird in Deutschland immer öffentlich falsch verstanden, als ginge es um die Senkung von Einkommensteuern für besonders Gutverdienende. Es geht erstmal darum, dass ein Investitionsstandort ein Interesse daran haben muss, wettbewerbsfähig zu sein mit anderen Standorten. Da spielt die Frage, wie ich Unternehmen besteuere, wie ich deren Innovationen fördere, eine ganz erhebliche Rolle. Zweitens, wir sind viel zu zurückhaltend. Die großen Haushalte, die wir haben, zum Beispiel im Bereich der Militärforschung, auch zu nutzen, um Innovationen außerhalb des Militärs voranzubringen. Das machen die Amerikaner im Vorbeigehen. Wir vergleichen immer die Budgets unserer Wissenschaftsministerien. Um die geht's aber nicht. Sondern es geht um die viel größere Konzentration amerikanischer Mittel für Forschung und Entwicklung, von der wir was lernen können. Das gilt übrigens auch für das Poolen von bestimmten Investitionen in Europa. Und der dritte Punkt, den hat Herr Baumann nur indirekt angesprochen. Ich vermute aber, den meint er vielleicht sogar am allermeisten. Das ist die Frage, ist eine Gesellschaft eigentlich bereit für Innovationen? Weil das heißt im Kern, dass sie Risiken hinnehmen muss. Eine Gesellschaft, die sich selbst vormacht, wirtschaftlicher Erfolg sei ohne jedes Risiko denkbar, wird keine Innovation mehr hervorbringen. Die Geschichte der Industrialisierung ist zwar eine Geschichte des Fortschritts und auch der Erleichterung des Lebens, aber sie ist natürlich voller Risiken gewesen, auch voller Fehlentscheidungen, die dann sozusagen durch Technologieentwicklung Gott sei Dank wieder korrigiert wurde. Man kann die Probleme der Industriegesellschaft nicht mit den Instrumenten der Agrargesellschaft lösen, sondern nur mit den Instrumenten der Industriegesellschaft. Dafür muss man bereit sein, ein innovationsfreudiges gesellschaftliches Klima hinzubekommen. Und da sind wir natürlich auch, was die Umsetzung von Planungen angeht, unfassbar langsam geworden. Wir schaffen es zum Beispiel nicht, national bedeutsame Infrastrukturprojekte zu beschleunigen, indem wir einfach die Verfahren verändern. Das haben wir mal bei der Deutschen Einheit geschafft, danach aber nie wieder. Jeder will schnelles Internet, aber keinen UMTS-Masten in seiner Nähe sehen. Jeder möchte morgens früh, ganz früh am Morgen in Urlaub fliegen, damit er den ersten Tag schon im Urlaub verbringt, aber natürlich Nachtflugverbot auf allen Flughäfen öffentlich fordern. Da wieder eine andere Balance zu finden, ich spreche nicht dafür, das irgendwie alles platt zu machen, aber eine neue Balance zu finden, bei der wir nicht es unfassbar schwer machen, gesellschaftliche Akzeptanz für Forschung, Entwicklung und übrigens für industrielle Produktion zu haben. Wir werden eben am Ende nicht, oder Deutschland jedenfalls lebt immer noch nicht von Dienstleistungen allein, sondern von Dienstleistungen, die im Wesentlichen verbunden sind mit produzierendem Gewerbe, mit industrieller Wertschöpfung. Und das scheint mir ein bisschen verloren gegangen zu sein, das Bewusstsein darüber, dass unser Land sowas braucht und dass das bedeutet, dass wir immer Risiken abwägen müssen, aber dass wir uns nicht die Illusion machen dürfen, in einer risikofreien Gesellschaft leben zu können, weil das nur dazu führt, dass man zu jeder Innovation Nein sagt.
Herr Baumann, hat Herr Gabriel Sie da richtig interpretiert? Und wenn ja, dann wäre das ja eigentlich ein Auftrag für Sie, Europa, Deutschland eher hinter sich zu lassen und in innovationsfreundlichere Regionen zu ziehen.
Ja, so einfach wollen wir uns ja nicht machen. Ich glaube, als Europäer, ich bin überzeugter Europäer, geht es natürlich auch darum, dass wir uns die Frage stellen, nicht nur in welchem Land wollen wir leben und unsere Geschäfte führen, letztendlich auch mit der Wertschöpfung, die wir haben, zu bestehendem Wohlstand beitragen und ihn erhalten, sondern auch in welchem Land, in welcher Region sollen unsere Kinder leben? Und last but not least, Herr Gabriel hat es angesprochen, welche Rolle will Europa in der Welt spielen? Und ein wirtschaftlich schwaches Europa wird auch ein politisch schwaches Europa sein. Deswegen ist es in unserem originären Interesse, dazu beizutragen, dass Europa seine Stärke nicht nur behält, sondern weiter ausbaut.
Das war es für heute mit dem Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.